SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
Zeitzeichen am 13. März. Der erste große Sieg der Muslime gegen Mekka.
Es geschah in Badr, einer wasserreichen Oase zwischen Mekka und Medina. Am Rande des Hedjas-Gebirges im Westen der arabischen Halbinsel. Badr, ein kleiner Marktplatz, von Beduinen und Reisenden gern zur Rast genutzt. Mohammed, Prophet des Islam, lebt mit seinen wenigen Anhängern in Medina. Der mächtige Stamm der Quraisch hatte ihn aus seiner Heimatstadt Mekka vertrieben, wegen seiner aufrührerischen Lehren. Diese Vertreibung, Auswanderung, die Hijra, markiert den Beginn der islamischen Zeitrechnung im Jahr 622 nach Christus. Mohammeds Ziel aber bleibt die Rückkehr in seine Heimatstadt Mekka.
Der Prophet erfuhr, dass die Quraisch mit einer gewaltigen Karawane von Syrien auf dem Weg zurück nach Mekka waren, mit Gütern und Handelswaren, begleitet von 30 oder 40 Mann.
So beginnt Ibn Ishaq die Geschichte der Schlacht von Badr. Rund 100 Jahre nach den Ereignissen schreibt er die älteste bis heute überlieferte Mohammed-Biografie.
Der Prophet rief die Muslime zusammen und sprach: Dies ist die Karawane der Quraisch. Zieht aus gegen sie. Vielleicht wird Gott sie euch zur Beute machen.
Was mit einem Karawanenüberfall in Badr beginnt, wird zum Schlüsselereignis der frühen islamischen Geschichte. 624 nach Christus, im Jahr 2 der islamischen Zeitrechnung. Denn zur Rettung ihrer Karawane rückt die gesamte Streitmacht der Mekkaner gegen Mohammed aus.
Die Unterlegenheit der Muslime war zu Badr eindeutig. Sie zählten wenig mehr als 300 Mann, während die Mekkaner über eine Armee von 1000 Mann, über 100 Pferde und viele Waffen verfügten.
So kommentiert der Arabist Adel Kuri in seiner Koranübersetzung. Doch Mohammeds Kämpfer besiegen die Übermacht. Der Weg nach Mekka ist geöffnet und die Schlacht von Badr wird als eine der ganz wenigen Schlachten sogar namentlich im Koran erwähnt.
Auf Gott sollen die Gläubigen vertrauen. Gott hat euch doch seinerzeit in Badr zum Sieg verholfen, während ihr noch ein bescheidener, unscheinbarer Haufen wart.
Noch Jahre später werden die Persönlichkeiten des frühen Islam danach beurteilt, ob sie in Badr kämpften oder nicht. So wird Usman bei seiner Wahl zum dritten Kalifen 20 Jahre später noch vorgeworfen:
Ich kämpfte bei Badr mit, du aber nicht.
Die arabische Halbinsel vor 1400 Jahren. Eine der heißesten Regionen der Erde. Die rund 60 Kilometer breite Tihama-Wüste trennt das Rote Meer vom Hedjas-Gebirge und den alten arabischen Zentren Mekka und Medina.
Nun muss man sehen, dass Arabien ja nicht, wie man das heute häufig meint, ein vollkommen wildes und von der Zivilisation entferntes Gebiet gewesen ist. Das stimmt ja nicht.
Professor Tilman Nagel, Islamwissenschaftler an der Universität Göttingen, ist Verfasser der wohl umfangreichsten Mohammed-Biografie der letzten Jahrzehnte.
Er wurde hineingeboren in einen Ort von außergewöhnlicher Art, auch für das damalige Arabien, nämlich in Mekka.
Eine pulsierende Handelsstadt, beherrscht vom Stamm der Quraisch. Mekka ist nicht nur eine Stadt der Märkte, in der Mohammed in jungen Jahren als Karawanenführer arbeitet. Mekka ist auch das Zentrum der altarabischen Götter, der Kultfeste und Pilgerreisen.
Das Entscheidende war nur, dass die Bewohner Mekkas innerhalb dieses heiligen Gebietes selber siedelten. Sie lebten von der Organisation der Pilgerfahrt zur Kaaba,
jenem quaderförmigen schwarzen Stein, der schon in vorislamischer Zeit als Wohnsitz der Götter verehrt wird.
Sehen Sie, also in Mekka zu wohnen war etwas ganz Prekäres. Mekka, sogar im Koran kommt das irgendwo auch vor, ist eine Stadt ohne jegliche eigene Ressourcen. Die Quraischiten dort, die waren völlig von diesen Außenbeziehungen abhängig. Das war das ganz große Problem.
Denn Mohammeds Botschaft von dem einen Gott bedroht den altarabischen Kult und damit das Wirtschaftssystem der Wüste. Um das Jahr 570 wird Mohammed in Mekka geboren. Als Karawanenführer arbeitet er für die einflussreiche Kauffrau Khadija, die ihn schließlich heiratet und Mutter seiner Kinder ist. Zwei Söhne sterben noch im Kindesalter, vier Töchter aber werden später wichtige Frauen in der Zeit des frühen Islam. Khadija ist es auch, die Mohammed nach seinem religiösen Berufungserlebnis seelisch unterstützt.
Er schmiegte sich verunsichert in ihre Arme und sie rief aus: Freu dich und sei standhaft. Bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt, wahrlich, ich hoffe, du wirst der Prophet dieses Volkes sein.
So berichtet Ibn Ishaq. Mohammeds Berufung ereignet sich um das Jahr 610. Da ist er etwa 40 Jahre alt.
Arabien ist seit dem 4. christlichen Jahrhundert sehr stark sowohl von jüdischer wie auch von christlicher Seite durchdrungen worden mit, sagen wir, hochreligiösem Gedankengut.
Es gibt viele Gottsucher damals. Menschen auf einer inneren Suche, Hanifen im Arabischen.
Etwa, sagen wir, ab dem 4., 5. Jahr des Auftretens Mohammeds als eines Menschen, der von Allah angesprochen ist, bemerken wir eine Hinwendung zu dieser bereits vorhandenen hochreligiösen Überlieferung.
Doch erst etwa 620 tritt Mohammed offensiv mit seiner Botschaft in die Öffentlichkeit.
Da sagt er von sich in Sure 7, dass er nicht nur der Gesandte Allahs sei, der verkündete, dass es Allah als den einen Schöpfer gibt, sondern dass er auch der Prophet sei, der zu den Heiden geschickte Prophet, nämlich der Stifter der Glaubensordnung. Das ist natürlich dann der entscheidende Punkt der Veränderung.
So Tilman Nagel.
Deswegen wurde er auch ja dann aus Mekka hinausgedrängt.
Im Jahr 622 fliehen die frühen Muslime nach Medina. Und dort ordnet Mohammed nun die Praxis des islamischen Ritus und bestimmt die 5 Säulen des Islam.
Das Bekenntnis zu dem einen Gott, das täglich 5-malige Gebet, die Almosensteuer, das Fasten im Monat Ramadan, dem Monat der ersten Offenbarung, und als 5. Säule die Wallfahrt nach Mekka.
Die aber ist bis zur Schlacht von Badr in weiter Ferne. Auch danach dauert es noch Jahre, bis sich die Quraisch von Mekka endgültig unterwerfen. Und erst in seinem Todesjahr 632 kann Mohammed erstmals die Wallfahrt an der Kaaba vollziehen. Sie gilt seitdem als Sitz Abrahams, des Urvaters aller monotheistischen Religionen. Wohl um diese Zeit ist Sure 5, Vers 3 entstanden.
Bismillahirrahmanirrahim.
Heute habe ich euch vollendet, eure Religion, und vollkommen gemacht meine Gnade an euch. Und es gefällt mir, dass ihr den Islam zu eurer Religion habt.
Immer wieder haben abendländische Historiker kritisiert, im Gegensatz zu jüdisch-christlichen Propheten sei Mohammed ab Medina als Prophet und Staatsmann aufgetreten. Tilman Nagel widerspricht.
Dabei stört mich eigentlich der Begriff Staatsmann. Das ist ein aus dem modernen Europäischen übertragener und das ist schlichtweg Unsinn. Er war eben Prophet, das ist das eine. Und das Problem ist wirklich Mohammeds Leben als eine Leistung in einer ganz spezifischen historischen Situation zu betrachten.
Kritisiert wird auch Mohammeds expansives Vorgehen und eine Verbreitung des Glaubens mit Feuer und Schwert. Tilman Nagel widerspricht.
Jetzt darf man die Person Mohammeds nicht aus den Augen verlieren. Die universalreligiösen Auswirkungen der Botschaft wurden eigentlich erst nach seinem Tode richtig sichtbar. Aber ich glaube, über Arabien hinaus reichte sein Blickwinkel nicht wirklich.
Mohammeds Tod im Jahr 11 der islamischen und im Jahr 632 der christlichen Zeitrechnung hinterlässt die junge Glaubensgemeinschaft mit vielen offenen Fragen. Die wichtigste: Wer tritt nun die Leitung an? Natürlich Abu Bakr, sein engster Vertrauter, sagen die einen. Er solle der erste Kalif, der Stellvertreter des Propheten sein. So sagen die Sunniten. Falsch, sagt die Schiat Ali. Nur Ali, Mohammeds Cousin und Ehemann seiner Tochter Fatima, sei der wahre Nachfolger. Das sagen die Schiiten. Und seit Mohammeds Tod spalten die erbitterten Kämpfe zwischen beiden Gruppen die Muslime. Bis zum heutigen Tag. Die nächste Frage, was ist mit den Offenbarungen? Sie kamen nicht auf einmal, sondern über 20 Jahre verteilt, unregelmäßig, zu verschiedenen Anlässen. Es gibt nur verstreute Notizen, Verse. Und alle Zeitzeugen werden bald tot sein.
In Bezug auf den Koran ging es ja, gerade auch in der ersten Zeit, ging es ja lange darum, was gehört denn nun eigentlich dazu? Und was in welcher Variation gehört dazu?
Katayun Amirpour ist Professorin für Islamwissenschaft an der Universität zu Köln. Erst Osman, der dritte Kalif, sammelt und ordnet die verstreuten Notizen, 20 Jahre nach Mohammeds Tod. Aber nicht in der Reihenfolge der Offenbarungen, die kennen wir nicht, sondern offenbar nach Länge und Thematik. Der Koran, wie wir ihn heute kennen, ist Osmans Werk.
Es gibt eine riesengroße Diskussion zwischen Sunniten und Schiiten, wo Schiiten ja jahrhundertelang noch gesagt haben, da fehlen entscheidende Teile. Gerade die entscheidenden Teile, wo drin steht, dass Ali auf jeden Fall der Nachfolger hätte sein sollen, die haben die Sunniten einfach mal weggelassen, als sie den Korpus erstellt haben.
Eine weitere Frage der frühen Muslime: Wer sagt ihnen nun, ob sie Gottes Wort richtig oder falsch verstehen? Mit Eifer werden daher Mohammeds Gewohnheiten, die Sunna und all seine Worte gesammelt und niedergeschrieben, so wie sie Augen- und Ohrenzeugen manchmal über Generationen hinweg überliefern. Das sind die Hadithe.
Dann gibt's aber nun auch die Problematik, dass wir ja in vielerlei Hinsicht gar nicht wissen, was er nun wirklich gesagt hat.
Von welchen Interessen sind die Überlieferer eventuell geleitet? Was wird aufgeschrieben, was weggelassen?
Was gerade die Überlieferungen, die Hadithe anbelangt, da sind wir einfach nicht sicher, was stammt wirklich von ihm und was ist ihm nachträglich in den Mund gelegt worden.
Schon im 7., 8. Jahrhundert entsteht die islamische Hadith-Wissenschaft, deren Kommentare im Mittelalter bereits ganze Bibliotheken füllen. Im Zentrum steht die Frage, ist Person X glaubwürdig? Kann Person Y, Person Z in der Reihe der Überlieferer überhaupt gekannt haben?
Und historisch gesehen hat sich die islamische Hadith-Wissenschaft, also die Überlieferungswissenschaft, selten mit der Logik des Inhaltes beschäftigt.
Gerade das sieht Katayun Amirpour kritisch.
Wir haben ja zig und viele Überlieferungen des Propheten, die das eine sagen und dann gibt es wieder die nächste Überlieferung, die das genaue Gegenteil sagt. Aber man hat nicht auf die innere Logik des Inhalts geschaut, um dann zu vergleichen. Also er kann doch nicht das eine gesagt haben und das andere gleichzeitig auch gemeint haben.
Allahu Akbar, Allah.
Nach 14 Jahrhunderten erklingt heute millionenfach auf der Welt fünfmal am Tag der islamische Ruf zum Gebet. Auf allen Kontinenten. Das einigende Band ist der Koran, für die nach dem Christentum zweitgrößte Glaubensgemeinschaft der Welt. Und gerade die Unklarheiten nach Mohammeds Tod sind durch die Jahrhunderte bis heute Fluch und Segen für den Islam. Sie begründen die unendliche Vielfalt islamischer Strömungen auf der Welt. Sie bieten jeden Spielraum für moderne Interpretationen, aber auch für machtpolitischen Missbrauch.
Im Zeitzeichen erinnerte Marfa Heimbach an den ersten großen Sieg, den die Muslime unter der Führung Mohammeds gegen Mekka im März 624 erlangten. Zeitzeichen morgen: Eli Whitney erhält das Patent für die erste Baumwollentkörnungsmaschine Cotton Gin.